What's the difference between DIY and doing it yourself? It's the difference between a part-time passion and a full-time business. Wix gives you the power to turn your passion into a moneymaker with a website that fits your unique vision and the business tools you need to succeed. Let your ideas flow with AI that guides you, but keeps you in the driver's seat. Manage your business from one dashboard and keep it growing with built-in marketing features. It's time to turn your daydream into your dream job. Do it yourself. Go to Wix.com.
Bevor Sie im Podcast erfahren, was aus Hamburg wird, sagen wir Ihnen erstmal, was aus dem Alten Wall wird, Hamburgs schönstem Flanierboulevard. Das Quartier Alter Wall, Hamburgs Treffpunkt für alle, die Fine Shopping, Fine Dining, Fine Arts lieben, ist in seiner Vollendung und wird noch spannender. Freuen Sie sich auf noch mehr Entertainment, Gastro- und Shopping-Highlights, auf moderne Wohnungen, flexible Büroflächen und das trendige Boutique-Hotel The Hoxton. Der Alte Wall Hamburg wünscht viel Vergnügen beim Podcast hören.
Was wird aus Hamburg?
Der Podcast zur Stadtentwicklung.
Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcastes. Mein Name ist Matthias Iken und bei mir ist ein Gast, ja, der für eine gewisse Zeitenwende steht. Und zwar für eine Zeitenwende bei einem der großen Hamburger Makler. Seit November 2023 ist Florian Freitag-Groß als CEO der Dahler Company GmbH neben den Gründern und Geschäftsführern Kirsten und Björn Dahler der starke Mann bei dem Makler. Ja, schön, dass Sie da sind, Herr Freitag-Groß. Ich habe schon gesagt, Zeitenwende, das ist ein großes Wort, aber das ist ja ein Unternehmen, was immer sehr stark mit den Gründern verbunden wird. Und wir können gleich ein bisschen über die Szene hier in Hamburg sprechen, aber Sie werden das kennen. Sie müssen erstmal zum Auflockern hier Ihre Lieblingsstadt benennen.
Meine Lieblingsstadt ist Hamburg.
Sie sind aber nicht von hier, oder?
Nein, ich bin nicht von hier.
Ganz bisschen
hört man noch, dass ich gebürtiger Münchner bin. Lebe mit meiner Familie aber seit 2012 in Hamburg und wir fühlen uns hier pudelwohl. Und meine Frau sagt immer, hier kriegt man uns nicht mehr weg.
Warum Hamburg und nicht München? Weil München hat ja auch was.
Ja, es waren damals berufliche Gründe, die uns nach Hamburg geführt haben. Und dadurch haben wir Hamburg kennen und lieben gelernt. Und wir kommen hier unglaublich gut zurecht mit dem Schlag des Menschen. Natürlich mussten wir die Berge, die Alpen, wenn man auf Skiern aufgewachsen ist, eintauschen. Allerdings haben wir unser Faible für die Nordsee entdeckt und die Lebensqualität ist hier vielleicht ein bisschen etwas eine andere, aber nicht minder hoch als in München und deswegen sind wir hier sehr, sehr glücklich.
Ihr Lieblingsstadtteil?
Hafen City.
Warum?
Weil ich dort arbeite und nicht lebe.
Okay. Nein,
ich glaube, die Hafen City wird zum Leben immer attraktiver, aber die Hafen City strahlt mittlerweile was ganz Besonderes aus, denn sie füllt sich mit Leben. Sie zeigt für mich so die Internationalität, das moderne Leben und Wohnen, das es in Deutschland in meinen Augen so in der Form bisher noch nicht gab. Und wenn man das sieht, wie sie sich entwickelt hat vom Plan hin zum heutigen Leben, ist das ganz, ganz erstaunlich und hat ein gewisses Flair, das mich an internationale Großstädte erinnert und deswegen macht es sehr viel Spaß, dort sich tagtäglich bewegen zu dürfen.
Ihr Lieblingsort, Ihr Lieblingsplatz?
Ja, das ist zu Hause. Das ist Wohldorf-Ullstedt. Und das sind grünes Leben, Natur, große Grundstücke, verkehrsberuhigt das Ganze und einfach so dieser Punkt, an dem man, wenn man nach Hause kommt, einfach ausspannen kann und diesen Trubel der Großstadt hinter sich lassen kann, wenn man dann durchs Verkehrschaos einmal durchgekommen ist.
Das ist mitunter wahrscheinlich eine etwas längere Fahrt von der Hafen City
genau,
nach Wohldorf-Ullstedt. Wie ist denn oder was ist Ihr Lieblingsgebäude?
Mein Lieblingsgebäude ist 11 Decks in der Hafen City, auch von DC Developments von Dahler entwickelt, weil es einfach ein ganz besonderes Wohnkonzept hat.
Das müssen Sie mal kurz erklären, weil nicht jeder hat alle Folgen des Podcasts gehört, weil Lothar Schubert war auch
genau,
mal hier, hat es vorgestellt, vielleicht in drei Sätzen. Was macht das aus?
Modern, jung, international, zweckmäßig. Und ich glaube, das ganz Interessante ist, dass dort Dahler das erste Mal, oder DC Developments das erste Mal es umgesetzt hat, dass man auf einen Raum, auf einen teuer bezahlten Raum verzichten kann. Man kann dort auf kleineren Quadratmetern wohnen und diese auch bezahlen, weil man zum Beispiel einen Working Space hat, dass man eben in Form des Coworkings sich ein Arbeitszimmer hinzubuchen kann und eben auch so schöne Gemeinschaftsflächen hat, dass man auf kleinem Raum gut leben kann und das, glaube ich, ein Konzept der Großstädte in Zukunft sein kann.
Also wenn ich Gäste habe, dann nehme ich quasi die große Küche, kann ich dann dazu buchen.
Richtig, ganz genau.
Oder die Dachterrasse.
Ganz genau, so ist das.
Das ist ja eigentlich auch fast ein altes Konzept, weil früher gab es ja auch im sozialen Wohnungsbau immer Räume für die Mieter.
Richtig,
die
genau.
Die man auch anmieten konnte. Kommt dann quasi nochmal wieder. Ja, und ganz zum Schluss der 5 Fragen, das ist die Frage, wo sich immer alle ein bisschen zieren. Sie dürfen ein Gebäude abreißen.
What's the difference between DIY and doing it yourself? It's the difference between a part-time passion and a full-time business. Wix gives you the power to turn your passion into a moneymaker with a website that fits your unique vision and the business tools you need to succeed. Let your ideas flow with AI that guides you, but keeps you in the driver's seat. Manage your business from one dashboard and keep it growing with built-in marketing features. It's time to turn your daydream into your dream job. Do it yourself. Go to Wix.com.
Verschweigen Sie auch.
da ziehe ich mich auch. Wenn ich das so nehmen darf mit einem Augenzwinkern, die Unternehmenszentrale des größten Wettbewerbers.
Okay, das wird man gehört haben.
Ganz liebe Grüße an die Kollegen. Nein, es war ein großer Spaß. Nein, ich will nichts abreißen.
Gar nichts. Kein Gebäude in Hamburg, was irgendwie besser wäre, wenn es verschwinden würde?
Nein, wissen Sie, es hat ja alles im Laufe seiner Zeit seine Berechtigung gehabt. Und deswegen finde ich das auch immer schön, wenn Stadtbilder, natürlich weiß ich, dass Immobilien verschwinden müssen und damit neues Leben entstehen kann. Und natürlich sind auch Wohnkonzepte, Architekturstile und Immobilien nicht mehr gefragt. Aber ich würde nicht derjenige sein wollen, entscheiden zu müssen, welches Gebäude nicht erhalten wird und geht, weil jedes Gebäude hat seine Geschichte und in jedem Gebäude hängen auch Emotionen von Menschen.
Okay, ich sehe schon, da kommen wir nicht weiter. Dann fangen wir doch mal in medias res an. Wir haben ja gerade eine Situation am Immobilienmarkt. Ich weiß nicht, ob Sie die schon mal erlebt haben. Sie sind gut 20 Jahren im Geschäft. Dahler seit über 30 Jahren. Gab es schon mal eine Krise von diesem Ausmaß?
Nein, von diesem Ausmaß mit Sicherheit nicht. Zumindest nicht über dieses lange Zeitfenster hin gesehen. Ich erinnere mich damals an die Krise des neuen Marktes, an dann die Finanzmarktkrise, als Lehman Brothers, Hypo Real Estate und so weiter gestruggelt sind. Das waren auch Krisen, die Sorge und Angst gemacht haben, aber das waren Krisen, die waren deutlich kurzlebiger und sind dadurch dann eben geendet, dass die Investitionen in Immobilien sehr stark zugenommen hat und dass wir eine Krise haben, die durch so viel verschiedene Parameter bestimmt ist. Einmal der starke Anstieg der Zinsen in einem sehr, sehr kurzen Zeitrahmen, dann der Krieg in der Ukraine, das Thema Versorgungsketten, Arbeitskosten, das sind so viel zusammengekommen zu auch einer Stimmungslage, die alles andere als investitionsfreudig ist. Und eine solche Krise hatten wir in der Form nicht, gerade über so einen längeren Zeitraum nicht.
Wie schlimm ist denn quasi die Angst der Leute oder die Zurückhaltung der Leute, also dieses psychologische Element?
Ja.
Früher hat man gesagt, 50% der Wirtschaft ist Psychologie. Beim Immobilienkauf wahrscheinlich noch ein bisschen mehr, oder?
Absolut. Genau, das ist Psychologie und ein Teil der Psychologie sind die Emotionen. Und die Emotionen sind natürlich sehr stark geprägt durch eine Gesamtgemengelage. Und wenn die eben so ist, dass es das allererste Mal in Europa man über Krieg nachdenken muss in der Neuzeit und sich nicht sicher ist, wie geht das Ganze weiter, wie wird die Zukunft auch für unsere Kinder sein, wie ist auch sind so die nächsten Jahre, dass einfach auch solche Grundfeste einfach rütteln und wackeln. Und dann ist es natürlich schwer, sich ausgerechnet in diesem Zeitpunkt für die meisten Menschen mit dem größten Investment seines Lebens sich zu beschäftigen. Und gerade wirtschaftliche Rahmenbedingungen sind natürlich sehr, sehr wichtig, um zu sagen, okay, ich gehe jetzt aus der Miete ins Eigentum oder ich vergrößere mich noch einmal oder ich investiere in Immobilien. Und das merkt man schon sehr, sehr stark, dass da die Psyche sehr stark mitspielt, dass Entscheidungen entweder gar nicht getroffen werden, weil man sich mit dem Thema gar nicht beschäftigen möchte, oder Entscheidungen sehr, sehr viel zögerlicher getroffen werden, als das noch vor ein paar Jahren war.
Ist es so, dass man sagen kann, dass so der Ferienhausbereich davon nicht so betroffen ist, dass es so eine Flucht gibt irgendwie an die schönen Orte der Welt, oder ist eigentlich der gesamte Markt erschüttert?
Ja, es ist teilweise schon der gesamte Markt erschüttert und wenn man sieht, zu Corona-Zeiten ist natürlich der Zweitwohnsitzmarkt extrem nach oben geschossen und geboomt. Funktioniert immer noch gut. Allerdings muss man da sehr stark differenzieren, denn eine Zweitwohnsitzimmobilie ist reiner Luxus. Und gerade in Zeiten, in denen es wirtschaftlich für viele Menschen einfach schlechter läuft, ist es das, auf was sie als erstes verzichten können oder sich gar nicht erst anschaffen möchten. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch nach wie vor sehr, sehr viel Wohlstand und viel Liquidität. Und die wird natürlich dann schon auch in Zweitwohnsitze investiert. Und deswegen merken wir gerade bei uns, wir sind ja auch auf Mallorca sehr stark vertreten, dass dort die Nachfrage gerade jetzt wieder sehr, sehr stark angezogen ist und durchaus dort Kaufentscheidungen getroffen werden und das auch im hochpreisigen Segment.
Also Spanien läuft besser als Deutschland?
Deutschland zieht jetzt nach. Aber Spanien ist, gerade die Zweitwohnsitzmärkte haben früher wieder angefangen. Und natürlich sind dort auch andere Rahmenbedingungen. Und wenn wir über Psychologie sprechen, das ist natürlich auch so, wenn ich die Liquidität habe, bin ich natürlich in einem solchen Urlaub oder in einer solchen Zweitwohnsitzmarkt-Location vielleicht dann eher bereit, wieder zu investieren und Geld auszugeben, als ich es in meinem tristen Alltag bin. Aber kommen wir mit Sicherheit gleich drauf, auch in Deutschland ist Licht am Ende des Tunnels und es hat sich in 2024 deutlich stabilisiert, das Ganze.
Das sind ja schon mal gute Nachrichten, weil Sie sind angetreten im November 2023. Ich zitiere mal: Wir befinden uns in einer herausfordernden Marktphase, in der es stärker denn je gilt, weiter auf Professionalität und Qualität zu setzen, in der Expansion genau zu sondieren und Potenzial herauszufiltern. Das ist nicht mehr dieses Anything goes und wir wachsen, sondern eher, wir müssen genau gucken, was noch geht, oder?
Richtig, das ist so.
Genau. Heißt, es gibt jetzt weniger Standorte mittelfristig oder bleibt das gleich? Oder
nein, also
Expansion?
Also die Expansion treiben wir weiter voran. Allerdings ist sie natürlich etwas vorsichtiger als noch vor der Krise in dieser Hinsicht, weil man wusste, wenn man expandiert, die Märkte funktionieren und unser Konzept ist nach wie vor unangefochten. Da sind wir sehr selbstbewusst und wissen, dass unser Konzept funktioniert. Aber die Märkte müssen mitspielen. Und das war natürlich in den letzten 1,5 bis 2 Jahren definitiv nicht gegeben. Und deswegen ist man natürlich in einer Expansion etwas vorsichtiger und expandiert natürlich auch qualifizierter, dass man auch schaut, welche Märkte erholen sich am ehesten, welche Märkte sind bereit dort auch für einen weiteren Marktteilnehmer. Denn eins muss einem auch in der Expansion bewusst sein, es sind aktuell keine Wachstumsmärkte vorhanden, sondern es sind immer Verdrängungsmärkte, in denen man dann natürlich durch Professionalität, durch Qualität, aber auch durch Sichtbarkeit, durch Marketing dann Marktanteile übernimmt, weil von selber wachsen die Marktanteile momentan schwerlich.
Wir haben vorhin schon über das 11 Decks gesprochen. Der Lothar Schubert hat gesagt, Neubau, Projektentwicklung rechnen sich in der aktuellen Marktphase nur schwer. Das war wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum man dann DC Developments, das ja auch den Dalas gehörte, vor kurzem also abgewickelt hat, oder?
Mhm, richtig, genau. Das ist nicht ganz meine Baustelle in der Hinsicht. Allerdings hat das natürlich sehr, sehr stark, und das merken wir auch in den Bestandsimmobilien, damit zu tun, dass einfach die Baukosten explodiert sind, dass die Bürokratie deutlich zu hoch ist, dass die Geschwindigkeit auch zu langsam ist. Und das gepaart mit den Zinsen bei sinkender Nachfrage durch die Stimmungslage natürlich auch, ist derzeit die Neubautätigkeit stark eingeschränkt. Und wie Lothar Schubert gesagt hat, schwerlich darstellbar, gerade für einen Player in der Größenordnung, wie es DC Developments war. Und deswegen hat man da, glaube ich, die richtigen Schlüsse draus gezogen. Und das, was, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist, dass die ganzen Sachen noch fertig gebaut werden, übergeben werden. Und das ist ein gutes Zeichen. Und für die Bestandsimmobilie, für uns bedeutet das natürlich durchaus auch wieder zu erwartende Preissteigerung. Denn in ein paar Jahren werden sehr, sehr wenig Neubauprojekte vorhanden sein, weil einfach die Bautätigkeit insgesamt schon vor Corona, dann durch Corona und jetzt danach durch die Krise viel zu niedrig ist. Und wir haben das ja jetzt auch in der politischen Diskussion gesehen. Der Wohnraum, der benötigt wird, wird nicht annähernd geschaffen.
Ich habe gesehen, dass ja bis vor kurzem eigentlich gesagt wurde, so bei 10.000 Euro beginnt das Luxussegment. Da ist man ja heute, wenn man neu baut und das, sage ich mal, nicht irgendwie 0,15 macht, relativ schnell, oder?
Das ist so. Das ist definitiv so. Wir sprechen vom Premium-Segment ab 10.000 Euro. Wenn man sieht, der durchschnittliche Quadratmeterpreis in Hamburg ist etwas runtergegangen, waren jetzt zuletzt bei knappen 7.000 Euro, die 6 steht wieder davor, ist man da deutlich drüber. Und wenn neu gebaut wird, ist es eigentlich aktuell in gefragten Lagen nicht darstellbar, unter diesem Preis zu verkaufen.
Und damit sinkt natürlich auch die Zahl potenzieller Käufer, weil das muss man sich erstmal leisten können.
Das muss man sich erstmal
als Familie.
Absolut, das muss man sich erstmal leisten können. Und das ist natürlich keine Entwicklung in unserem Sinne, weil die Entwicklung ist nicht schön. Und deswegen ist da natürlich auch der Gesetzgeber gefragt, die Politik gefragt, Bauen wieder finanzierbar zu machen. Und wir sind in der Hinsicht natürlich kein Freund von Regulierungen, sondern dass einfach der Markt so weit erhöht wird, dass das Angebot einfach deutlich größer wird und sich dadurch die Preise wieder regulieren.
Vielleicht mal konkret, wenn man wirklich an die Bürokratie, das hört man ja überall, rangehen würde, was lässt sich da sparen pro Quadratmeter? 300 Euro, 500, 1000, also damit man so ein Gefühl dafür bekommt, sich da mal so ein bisschen ranzuwagen.
Also ich glaube, wenn man da drei verschiedene Ansprechpartner fragt, wird man drei verschiedene Antworten geben. Ich denke durchaus, dass das im Quadratmeterpreis um die 500 Euro gut darstellbar sein müsste, ja.
Und sagen Sie mal so ein bisschen, einfach damit man auch einen Eindruck bekommt, was sind so irre Bürokratieauflagen, die einem das Leben schwer machen, neben den Verzögerungen wahrscheinlich, die ja auch teuer werden?
Ja, in erster Linie sind es Verzögerungen. Das ist, glaube ich, der größte Kostenapparat, sind die Verzögerungen, dass einfach der Weg von der Planung über die Baugenehmigung bis zur Ausführung und Fertigstellung dann einfach ein deutlich zu langer ist. Und da wäre eine Lösung mit Sicherheit auch das systematische Bauen in Deutschland, dass wenn ich eben systematisch baue, ich dann eben auch eine Standardbaugenehmigung innerhalb kürzester Zeit mit den Standardauflagen bekomme und nicht individuell eben Auflagen in Sachen Brandschutz, in Sachen Energieeffizienz und so weiter bis hin zu europäischen ESG-Anforderungen und so weiter alles dann noch individuell bekomme. Und deswegen ist das, glaube ich, ein Weg, den man gehen sollte.
Sie kennen ja den Markt in Hamburg sehr, sehr gut, auch durch Ihre lange Tätigkeit hier. Hat so die Hafen City gerade so die Grenzen des Wachstums erreicht? Oder kann man sagen, das ist genau mit dem Marktschnitt das, was wir da sehen an Rückgängen und
ja, also viel Platz ist ja grundsätzlich nicht mehr in der Hafen City, deswegen mache ich mir um die langfristige Wertentwicklung dort keine großen Sorgen. Natürlich ist jetzt auch, glaube ich, der Zeitpunkt ganz gut gewesen, dass die meisten Bauvorhaben abgeschlossen beziehungsweise kurz vor Abschluss stehen. Denn das, was man natürlich gerade 2023, was man sagen muss, gerade auch in Hamburg, so das Hochpunktjahr der schlechten Konjunktur in der Immobilienwirtschaft war, getroffen hat. Und deswegen ist es, glaube ich, vom Zeitpunkt jetzt einigermaßen aufgegangen.
Mhm. Sie haben gerade gesagt, wir sehen wieder Licht am Ende des Tunnels. Kann man also, wenn man Januar mit Januar letzten Jahres vergleicht und Februar mit Februar, schon sehen, dass es also wirklich besser wird?
Ja, absolut. Also das hat man schon im letzten ersten Halbjahr gesehen. Da hatten wir bis zu 60% bei Eigentumswohnungen jenseits der 10.000 Euro Anstieg an den Transaktionen. Und dort haben wir auch gesehen, dass der Quadratmeterpreis stabil geblieben ist, beziehungsweise auch wieder je nach Lage leicht gestiegen ist. Und das stellen wir auch gerade bei Dahla fest, denn das Jahr 2024 war tatsächlich das zweitbeste Unternehmensjahr in den Erlösen von Cottage umsetzen, im Hinblick darauf, dass das beste Geschäftsjahr das Corona-Jahr 2021 war. Und deswegen ist man ganz zufrieden. Und wenn man gerade das letzte Quartal sieht, letztes Jahr, das war mit Abstand das beste letzte Quartal, das es jemals gab. Und darüber hinaus haben wir jetzt auch im Januar wieder einen sehr, sehr starken Anstieg der Nachfrage gesehen, dass sich an unseren Umsätzen ausgewirkt hat. Es ist allerdings noch etwas volatil. Und das, was festzustellen ist, dass die Vermarktungsdauer nach wie vor deutlich länger ist. Was positiv zu sehen ist, dass die Entscheidungen wieder eher getroffen werden. Und das ist etwas, was wirklich Licht ans Ende des Tunnels bringt, dass wieder Kaufentscheidungen getroffen werden.
Sie haben schon gesagt, Mallorca läuft gerade ganz gut. Was ist denn so in Hamburg wieder im Kommen? Gibt es da so einen Trend?
Ja, der Trend sind so die Top-Lagen, die man eh und je kennt. Das sind die stabilsten Lagen rund um die Alster an der Elbe. Das Alstertal, die Walddörfer, die Hafen City.
Die Klassiker.
Die Klassiker, das ändert sich auch nicht so schnell. Und das sind die Standorte, in denen es die größte Nachfrage gibt, die aber auch am stärksten auch teilweise gelitten haben, weil dort eine sehr starke Stagnation war. Denn auch die Eigentümer einer Immobilie waren ja in den meisten Fällen nicht darauf angewiesen, verkaufen zu müssen. Und deswegen hat sich dort gerade ab 2022 bis hinein ins letzte Jahr sehr wenig getan. Und das sieht man, dass einfach die Transaktionsanzahl deutlich zurückgegangen war, teilweise bis zu 40%, einfach aus dem Grund, weil man sich nicht einig geworden ist, dass viele gar nicht die Entscheidung getroffen haben, zur jetzigen Zeit überhaupt mit ihrer Immobilie auf den Markt zu gehen. Das heißt, die Immobilie kam nicht auf den Markt. Der Käufer war auch gar nicht so wahnsinnig motiviert zu kaufen. Viele Käufer hatten natürlich auch die Presse im Kopf, die ja auch zu Recht gesagt hat, der Immobilienmarkt geht zurück, es ist eine schlechte Stimmungslage. Teilweise war die Rede davon, dass die Immobilienpreise wären im freien Fall. Das gilt aber nicht für jeden Markt und auch nicht für jede Immobilie. Aber wenn ich das im Kopf habe, bin ich natürlich auch nicht bereit, den aufgerufenen Preis zu bezahlen. Und da kamen wir dann eben auf diese große Problematik, dass der Eigentümer gesagt hat, ich muss ja gar nicht verkaufen, ich warte, bis ich meinen Preis wieder bekomme. Der Käufer hat gesagt, ich zahle jetzt aber momentan nicht diesen Preis und deswegen ist eben gar nicht verkauft worden. Und das hat man gesehen, dass dann das Angebot auch deutlich größer geworden ist. Weil die Immobilien, die auf den Markt kamen, trafen auf Immobilien, die normalerweise schon verkauft gewesen wären. Und dadurch ist ein höheres Angebot entstanden und Preissenkungen sind dann entstanden, wenn der Eigentümer in diesen Märkten gesagt hat, ich bin jetzt langsam mürbe, die Immobilie muss weg. Oder es war tatsächlich mal ein wirtschaftlicher Zwang. Allerdings die Anzahl der Notverkäufe waren bei uns verschwindend gering.
Ist es so, dass manche Verkäufer auch wirklich lernen mussten, dass die Preise, die vor 3-4 Jahren noch möglich waren, jetzt einfach nicht mehr zu erzielen sind?
Absolut. Das ist ganz genau auf den Punkt gebracht. Das ist eine Lernphase gewesen. Und deswegen zieht das Ganze jetzt auch wieder an. Denn der Mensch gewöhnt sich ja in vielen Fällen leider an alles. Und deswegen kehrt man ja auch gerade wieder zur Normalität zurück. Und deswegen sagte ich vorhin, es fallen wieder die Kaufentscheidungen, weil man sich daran gewöhnt hat. Und der Eigentümer hat gelernt, dass diese Hype-Phase vorbei ist. Und man muss sagen, damals sind ja Preise erzielt worden, das waren keine Marktpreise mehr. Das waren Preise, die waren 20%, 30%, teilweise 40% drüber.
Und da muss man natürlich den Verkäufer erstmal sagen, jetzt musst du 30% wieder abziehen von dem, was du dir vielleicht erträumst, das ist schon
was. Genau, und das Argument, dass das damals schon nicht der Marktpreis war, sondern dass es völlig überhyped war, zählt natürlich in dem Moment gar nicht. Und das hat viel Arbeit gekostet, viele Schulungen für unsere Mitarbeiter. Aber da sind wir jetzt an einem ganz guten Punkt, dass viele Eigentümer dem auch gefolgt sind und auch unsere Kompetenz und Professionalität anerkannt haben, um diesen Weg mit uns zu gehen, zu sagen, wir müssen Preise reduzieren. Dann wird die Immobilie auch verkauft. Und der Erfolg gibt uns recht, die Verkäufe haben stark zugenommen.
Und das ist wahrscheinlich im Ferienhausbereich dann noch härter gewesen, der Preisverfall, als bei, sage ich mal, klassischen Villen an der Elbchaussee, oder?
Das ist so, aber auch dort ist es wieder sehr, sehr lageabhängig. Und natürlich auch gerade Märkte wie Mallorca, die ja sehr international geprägt sind, etwas weniger betroffen, denn dort kam dann auf einmal die Nachfrage aus den USA. Denn es gibt mittlerweile Direktflugverbindungen nach Mallorca, so dass das auch für den amerikanischen Kunden auf einmal nochmal ein Immobilienmarkt war, der sehr, sehr interessant wurde. Und deswegen hat das, was vielleicht an deutscher Nachfrage zurückgegangen ist, auch wieder ausgeglichen. Und deswegen ist das relativ stabil gewesen, auch wenn wir dort natürlich auch deutliche Zurückgänge festgestellt haben. Aber das hat sich dann auch momentan wieder belebt.
Also eher Mallorca als Sylt, derzeit Ihre Empfehlung.
Also, preistechnisch. Ja, preistechnisch vielleicht, ja. Ich wäre so dann eher der Typ Sylt.
Haben Sie auch gesagt, dass Sie die Nordsee mögen. Gibt es denn in Hamburg auch so Stadtteile, wo Sie sagen, die sind eigentlich noch unentdeckt? Da ist eigentlich viel mehr möglich. Ich weiß nicht, ob im Süden oder im Osten Ihnen da irgendwas aufgefallen, wo Sie sich vorstellen können, dass da in den nächsten Jahren sich auch ja vielleicht interessante Wohnlagen entwickeln?
Ja, ich glaube, das ist in Hamburg ähnlich wie in jeder großen Metropole, dass Standorte, die vor einigen Jahren auch für das sogenannte Premium-Segment eher uninteressant waren, interessanter werden. Und das hat damit zu tun, dass in diesen Klassikern, wie wir es vorhin genannt haben, dort einfach die Preise so stark gestiegen sind, dass viele Leute sich das nicht mehr leisten können und wollen, aber trotzdem eine vergleichsweise gute Bonität haben und dann in die nächstgelegenen Standorte gehen, um dann dort auch wieder durch die erhöhte Kaufkraft, durch die Nachfrage die Preise zu erhöhen und damit die Leute wieder zu vertreiben. Und deswegen kann man schon sagen, ist es generell schon immer so gewesen, dass es aus teuren Stadtteilen dann in die nächstgelegenen außenrum geht. Und das hat man im Laufe der Jahre immer wieder gesehen. Das Ganze wurde durch Corona nochmal verstärkt. Denn dann war nicht nur das Thema, dass es vielleicht in dem Umland etwas günstiger zu wohnen ist, sondern es war auch attraktiver, weil ich eben dort größere Grundstücke habe, weil ich vielleicht eine Terrassen-Balkonfläche habe, die ich in der Innenstadt nicht habe, weil ich mich freier bewegen kann. Und auch der Trend zum Homeoffice hat natürlich sehr stark dazu beigetragen. Und wie wir alle festgestellt haben, ist dieser Trend ja geblieben. Viele Leute sind nicht ins Büro zurückgekehrt, zumindest nicht in dem Ausmaß. Und deswegen sind diese Randlagen nach wie vor sehr attraktiv. Und deswegen sind das Stadtteile, die vielleicht in den letzten 10, 15 Jahren so ein bisschen, als der Trend umgekehrt war, da ging es ja auch bei jungen Familien im Vergleich zu früher, Richtung Innenstadt. Und da war ja auch dieser Klassiker, Kinder bekommen, rausgehen, gar nicht mehr so gegeben, sondern man hat Kinder bekommen und die Kita war um die Ecke, ist urban geblieben, in Eimsbüttel zum Beispiel, genau. Und dadurch ist natürlich der Markt auch so ein bisschen ins Stocken geraten, weil dann auch Häuser von älteren Leuten, die klassischerweise dann, wenn die Kinder aus dem Haus sind, verkauft hätten an jüngere Leute mit Kindern und wären dann in eine gute Infrastruktur, in eine Wohnung gegangen. Das alles hat so ein bisschen blockiert und das wurde durch eben Corona und Homeoffice wieder belebt, das Ganze. Und deswegen sind auch da Stadtteile nach wie vor attraktiv, die dann eben wieder aufgeblüht sind.
Glauben Sie, dass so mittelfristig der Trend bleibt, dass also eher so Städte wie Lüneburg im Speckgürtel, sage ich mal in Anführungsstrichen, eine potenziell gute Zukunft haben, während eher schwierige städtische Bereiche sich schwer tun?
Ja, das kommt immer darauf an. Aber eins stellen wir fest, gerade jetzt durch die gesamten Gegebenheiten, kommen wir wieder zurück zur Psychologie, es wird sehr viel Wert auf Lebensqualität gelegt. Und das Thema Lebensqualität hat natürlich auch, ich kann mich frei bewegen, ich habe eine gute Infrastruktur, ich habe ein sicheres Gefühl, ich fühle mich wohl und ich habe auch einfach das, was mir wichtig ist, sei es die Natur oder die zentrale Fußläufigkeit zu kulturellen Möglichkeiten, was auch immer dem Individuum am wichtigsten ist, möchte ich gerne haben. Und da werden relativ wenig Abstriche gemacht. Und deswegen glaube ich, dass Standorte, die infrastrukturelle Schwierigkeiten haben, die auch verkehrstechnisch nicht gut angebunden sind, auch in den nächsten Jahren deutlich nachholen müssen. Ansonsten ist dort ein größerer Preisverfall feststellbar.
Sie haben ja hunderte von Immobilien wahrscheinlich derzeit im Angebot. Gibt es da irgendwas, wo Sie sagen, das ist was ganz Besonderes, das haben wir eigentlich noch nie gehabt oder das ist was ganz Ausgefallenes?
Also wir haben tatsächlich ein paar tausend Immobilien im Angebot, weil wir ja über 80 Standorten in drei Ländern tätig sind und diese ganz besonderen, ausgefallenen Immobilien gibt es immer wieder. Derzeit sind es zum Beispiel der Hafen City, ein Penthouse über drei Ebenen oder ein großer Gutshof. Wir haben auch in München zurzeit einige spektakuläre Immobilien, die sehr hochpreisig sind, die früher vielleicht nicht auf den Markt gekommen wären, wo auch das Lebenskonzept des Eigentümers ein bisschen anders ist, als es vielleicht vor der Krise gewesen wäre. Also sprich das, was wir vorhin gesagt haben, ich lebe lieber im Ausland und habe meine Zelte in Deutschland abgebrochen. Deswegen gibt es momentan einige spektakuläre Immobilien, die auf unserer Homepage zu finden sind.
Das heißt, gerade Besserverdiener setzen sich ins Ausland ab, in Anführungsstrichen?
Nein, aber es ist tatsächlich so, dass natürlich durch die Krise psychologisch auch Denkprozesse ausgelöst haben. Ist das Leben das ich so fortführen möchte? Und gerade waren viele Firmenverkäufe zum Beispiel auch, dass Leute gesagt haben, naja, jetzt habe ich mein Lebenswerk vollendet und gehe dann tatsächlich ins Ausland. Und das fällt natürlich auch in der Zeit zusammen, wo vielleicht auch Entscheidungen erzwungen werden und auch hinterfragt wird, ist das, was ich bisher immer gemacht habe, so das, wie ich mir das auch für die Zukunft vorstelle. Und dann kommen Immobilien auf den Markt.
Spannender Trend. Mal sehen, ob der so anhält. Das ist ja ganz interessant.
What's the difference between DIY and doing it yourself? It's the difference between a part-time passion and a full-time business. Wix gives you the power to turn your passion into a moneymaker with a website that fits your unique vision and the business tools you need to succeed. Let your ideas flow with AI that guides you but keeps you in the driver's seat. Manage your business from one dashboard and keep it growing with built-in marketing features. It's time to turn your daydream into your dream job. Do it. Yourself. Go to Wix.com.
Sie waren ja vorher, wir haben es vorhin schon gesagt, bei einem anderen Unternehmen, bei Engel und Völkers. Was unterscheidet eigentlich die beiden Namen? Weil jeder kennt in Hamburg wahrscheinlich Dahla und Engel und Völkers. Sie haben jetzt beides von innen gesehen oder sind das eigentlich sehr verwandte Unternehmen?
Also im Ursprung verwandt, denn die Gründer von Dahla, Björn und Kirsten Dahla, waren ja ursprünglich genauso wie ich Kinder von Engel und Völkers. Und ich glaube, das ist schon ein sehr ähnlicher Geist und auch ein sehr ähnlicher Anspruch an eine Marke, die da entstanden ist. Und die Wege waren dann sehr, sehr unterschiedlich. Während Engel und Völkers sehr stark in die internationale Expansion gegangen ist, hat sich Dahla zunächst auf die nationale Expansion konzentriert. Und die Ansätze und die Werte sind ursprünglich die gleichen gewesen. Ich glaube, der ganz, ganz große Unterschied, und das ist auch das, was mich dann auch bewegt hat, zu Dahla zu kommen, ist, dass Dahla nach wie vor Eigentümer geführt ist, während Engel und Völkers wie sehr, sehr viele andere Wettbewerber mittlerweile natürlich auch an Investoren verkauft wurden, zumindest mehrheitlich. Und dementsprechend da sich natürlich dann auch sehr, sehr viel im gesamten Geschäftskonzept verändert hat. Und ich habe für mich festgestellt, dass die Ansprüche von Dala zu meinen sehr, sehr gut passen. Und deswegen bin ich sehr glücklich, diesen Weg gegangen zu sein.
Ja, wir müssen jetzt leider gleich schon zum Ende kommen. Vielleicht fangen wir da oder hören wir da auf, wo wir auch angefangen haben, nämlich in der Hafen City. Da gibt es ja jetzt ja Diskussion, eine neue Oper zu bauen. Ist das was, wo Sie sagen, das ist etwas, was der Stadtteil braucht und was den Stadtteil auch wieder voranbringt, oder ist das eigentlich über?
Es schadet dem Stadtteil mit Sicherheit nicht. Und denn das, was wir gerade in meiner langjährigen Karriere, die ich gesehen habe, habe ich ja unzählige Immobilienmärkte gesehen, an denen ich auch selber tätig war. Auch gerade als ich damals für 32 Länder für meinen vorherigen Arbeitgeber tätig war, habe ich immer eins gesehen: Investitionen tun einem Stadtteil gut. Und Investitionen schaffen einfach auch Werte, schaffen Vertrauen in einen Standort und erhöhen auch die Lebensqualität. Ob das jetzt eine Oper ist oder ein Naturkundemuseum, über das ja auch gesprochen wird, das sind alle Sachen, die einen Stadtteil aufwerten. Und wichtig ist es, dass natürlich auch immer zu der jeweiligen Klientel passt und dass auch die Infrastruktur außenrum gegeben ist. Und deswegen kann ich mir eine Oper am Rande der Hafen City schon durchaus gut vorstellen.
Wahrscheinlich weniger gut vorstellen können Sie sich einen Elbtower, der weiterhin als Torso da steht.
Ja.
Der behindert auch wahrscheinlich die Entwicklung der Hafen City, oder?
Es ist ein Mahnmal, es ist kein gutes Zeichen. Das zeigt natürlich nicht, dass man Vertrauen in den Immobilienmarkt haben sollte, wenn solche Leuchtturmprojekte nicht fortgeführt werden können. Allerdings ist es, glaube ich, auch ein gutes Zeichen, dass jetzt dort etwas voranzugehen scheint, dass dort auch das zu Ende geführt werden kann. Und auf der anderen Seite hat es, glaube ich, auch viele Augen geöffnet, dass die Branche einfach nicht gesund war, dass einfach zu viele Dinge da passiert sind, die auf, im wahrsten Sinne des Wortes, Sand gebaut waren. Und deswegen ist es für mich auch so ein bisschen so ein Zeichen des Umbruchs in der Branche, dass eben doch nicht alles geht und dass man auf den Boden der Tatsachen zurückkommen musste. Und das hilft einfach der gesamten Branche. Und wenn es jetzt weitergeht, und dann ist es einfach ein sehr gutes Zeichen.
Viele Immobilienexperten sagen ja, wenn man Wohnungen oben reinmachen könnte in den Elbtower, dann würde das Ding sofort sich rechnen. Sehen Sie das auch so? Ich weiß ja, dass die Stadtentwicklungsbehörde das anders sieht, aber wären Wohnungen im Elbtower 200 Meter Höhe einfach zu vermarkten?
Da kommen wir wieder zurück zu Emotionen. Emotionen sind immer gut zu verkaufen und das haben wir auch in anderen großen Projekten, in anderen Großstädten gesehen, dass solche spektakulären Immobilien sehr, sehr hochpreisig an einen Liebhaber zu verkaufen sind, der gesagt, das möchte ich haben. Und das möchte ich haben, ist nicht rational zu bewerten und deswegen ja, sind sehr, sehr hohe Quadratmeterpreise weltweit für solche außergewöhnlichen Immobilien immer zu erzielen.
Noch ein Wort zu 11 Decks. Wie viele Wohnungen sind noch zu haben?
Eine Handvoll.
Also auch da ist es so, dass sich da
genau,
inzwischen...
Die Restbestände befinden sich gerade in der Vermarktung, aber da sind wir in den letzten Zügen.
Insofern sieht es für die Hafen City gar nicht so schlecht aus.
Nein, das tut es ganz und gar nicht.
Ja, vielen Dank für diesen quasi halbstündigen Ritt durch den Hamburger Immobilienmarkt. Das war sehr interessant. Vielen Dank nochmal, Herr Freitag Groß. Und Sie, liebe Zuhörer, schalten einfach wieder ein, wenn es heißt, was wird aus Hamburg.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.